Kennt ihr den Moment, wenn man etwas sucht? Das Handy oder der Schlüsselbund sind so zwei Klassiker. Man sucht es überall. Man wird manchmal sogar ein bisschen nervös. Man schaut unter dem Sofa, kontrolliert vielleicht dreimal die gleiche Jacke. In meinem Fall habe ich dann oft auch den Verdacht, dass meine Frau mein Handy oder meinen Schlüssel vielleicht in den Finger gehabt und das erste Mal fragen sie freundlich und das zweite Mal vielleicht zu Unrecht ein bisschen genervt. Ich habe auch Kinder, die finden das Handy und den Schlüsselbund auch super spannend. Vielleicht auch dort mal fragen. Lennon ist mein Ältest. Lennon, bist du wirklich sicher, dass du es nicht gehabt hast? Ja, Papi. Okay, was wird man da machen? Manchmal mache ich sogar den Kühlschrank auf. Vielleicht. Vielleicht hat man ja in einem komischen Moment, wo man das Joghurt oder sonst etwas zum Knabbern rausgenommen hat, das eintauscht gegen das Handy oder den Schlüsselbund. Man findet es einfach nicht. Bis vielleicht mal die gute Frage kommt, hast du eigentlich schon mal in deinem Hosensack geschaut? Und fast beschämt merkst du plötzlich, wie etwas gegen das Bein drückt. Und hoffst eigentlich, dass es nicht so ist, weil es wäre recht peinlich. Und du merkst, aha, es war ja die ganze Zeit da gewesen. Das, was ich gesucht habe, war die ganze Zeit da gewesen und ich habe es einfach nicht gemerkt. Und so ähnlich kann es mit Gott sein, mit Hoffnung oder mit dem Glauben. Es ist da, ganz nah bei mir, aber ich bemerke es nicht, ich sehe es nicht. Oder vielleicht kann ich es auch nicht glauben. Ein Mensch, wir suchen manchmal verzweifelt, was wir verloren haben und erkennen nicht, dass das Gesuchte eigentlich direkt vor uns ist, ganz nah bei uns. Und so ähnlich ist der Maria Magdalena an Ostermorgen gegangen. Die möchten mitlesen, wir bewegen uns im Johannes 20, Vers 11 bis 18. Es ist Ostermorgen. Die Maria steht am Grab. Jesus ist tot. Tränen erfüllt die Augen. Und es steht: Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende und einer am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragen die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ihre Hoffnung ist mit Jesus gestorben am Kreuz. Und jetzt ist nicht einmal mehr sein Leichnam da, um sich zu erinnern. Stellt euch vor, ein lieber Mensch stirbt. Und wenn man am Friedhof besuchen will, sich erinnern, trauern, ist das Grab einfach leer. Etwa so ist es Maria gegangen. Und wir lesen weiter. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus dastehen, hat sie aber dort noch nicht gewusst. Aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen. Denk ich vielleicht zum Moment, wo Jesus schmunzelt. Man wird als Gärtner verwechselt und soll doch sagen, wo man Jesus angelegt hat. Dabei steht er vor ihr, ganz nah. Aber sie merkt es nicht. Sie sieht den Auferstandenen, aber kennt ihn nicht. Erst, als er sie beim Namen ruft, Maria, fällt sie ihr wie Schuppen von den Augen. Maria, sagte Jesus zu ihr. Sie wandte sich zu ihm und sagte, Rabuni, das ist Hebräisch und heisst mein Lehrer. Und der Moment ist gewaltig. Jesus macht keine Predigt, um sich zu erkennen zu geben. Kein Beweis, kein Blitz vom Himmel, wie wir Menschen das einmal gerne hätten, um Gott wirklich zu glauben. Sondern Jesus ruft sie beim Namen. Und Maria kennt Jesus eben nicht aus seinem Aussehen, nicht durch ein Wunder, sondern daran, dass er sie beim Namen ruft. Und in der Bibel bedeutet beim Namen rufen mehr als nur ein Ansprechen, Hoi, Sali oder Ciao. In der Bibel ist der eigene Name mehr als eine Bezeichnung. Er ist Ausdruck von der ganzen Person. Wer beim Namen gerufen wird, ist wirklich gemeint. Er ist gesehen. Er ist angenommen. Natürlich auch sie. Der Mose hört seinen Namen aus dem brennenden Dornbusch. Der Prophet Samuel wird in der Nacht gerufen. Samuel. Samuel. Und der Prophet Jesaja erinnert die Menschen an Gottes Zusage. Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn Jesus also Maria sagt, ist es nicht einfach Information. Hoi, Maria. Es ist eine Beziehungserklärung, ein Zeichen. Ich kenne dich. Ich sehe dich. Du bist nicht verloren. Es ist die Nähe, die Beziehung, die Maria gebraucht hat, um zu erkennen, dass Jesus sie sieht und liebt und nicht vergessen hat. Mir ist da eine Situation in den Sinn gekommen, wo ich so gefühlt jeden dritten Abend habe, wenn mein Sohn, der Lennon, nicht einschlafen kann. Von irgendetwas Angst hat. Dann fragt er oft nach dem Betten, beim Bett, Papi, bleibst du noch 2 Minuten? Und ich, okay. Dann bleibe ich 2 Minuten. Sag ihm, Lennon, ich habe dich fest lieb, ich bin stolz auf dich, ich wünsche jetzt eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Und wenn ich rauslaufe, sagt er, aber Papi, bleibst du in der Nähe? Und ich, ja, ich gehe noch die Küche aufräumen. Manchmal gehe ich auf das Sofa sitzen, wenn die Küche schon aufgeräumt ist. Aber ich höre dann oft 2-3 Mal rausrufen, Papi, bist du noch da? Ja, Lennon, ich bin da. Okay, mega gut, Papi. Und 2-3 Mal braucht er das und dann kann er einschlafen, weil er weiss, ich bin da. Und ja, wir Menschen brauchen die Gewissheit, Jesus ist da, er sieht uns, er ist da für uns. Und die Zusage gibt uns die Geschichte von der Maria von Magdalena. Jesus ist da. Er ist auferstanden, nicht nur für die ganze Welt, sondern auch für dich. Du verstehst, ist nicht laut, nicht ein Triumph, auch nicht beweisbar. In dieser Geschichte zeigt es, sie ist auch leislig. Ein einziges Wort genügt. Sie ist persönlich. Jesus ruft eben nicht die Welt, sondern Maria. Und Auferstehung rettet. Sie holt Maria aus dem Grab von der Trauer, von ihrer Angst, von ihrer Hoffnungslosigkeit, von ihrem Alleinsein. Auferstehung ist also nicht ein Beweis, sondern vielmehr eine persönliche Begegnung. Nicht etwas, das man unbedingt kann oder muss verstehen, sondern etwas, das einen trifft. Nicht Jesus, der sagt, ich habe es doch gesagt, glaube ein bisschen mehr, sondern ein liebes und schlichtes Maria. Was, wenn man nicht so gerufen wird wie Maria oder das Erlebnis nicht hat und Zweifel hat? Genau das hat Thomas erlebt, einer von den 12 Jüngern von Jesus. Und das ist die zweite Geschichte, die wir heute Morgen anschauen. Und die möchten mitlesen, wir sind im Johannes immer noch im Kapitel 20, ein paar Vers weiter, 24 bis 29. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der 12, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Der Thomas war also nicht dabei gewesen, wo Jesus der Jünger das erste Mal erschienen ist. Und wo sie erzählt haben, hey, wir haben den Herr gesehen, er ist auferstanden, sagt er, ich kann das nicht glauben. Excuse. Erst wenn ich seine Wunde sehe, erst wenn ich ihn anfassen kann. Und wenn wir das so lesen, denken wir, ja, der Thomas. Jesus ist ja gerade gekommen. Es geht ja nahtlos weiter und dann kommt Jesus. Aber es steht eine Woche später. Der Thomas ist also eine Woche am Zweifeln, vielleicht sogar am Verzweifeln gewesen. Stellt euch vor, alle anderen, die 3 Jahre mit dir unterwegs waren, die haben Jesus gesehen und schwärmen von dieser Begegnung. Und du verzweifelst, weil du nicht glauben kannst. Und eine Woche lang hast du vielleicht das Gefühl, sie nehmen dich aufs Horn. Jesus erscheint der Jünger eine Woche später nochmal. Und das Mal ist der Thomas dabei. Man könnte meinen, Jesus kommt extra für den Thomas. Und was macht er? Tut er den Thomas verurteilen? Schimpft er? Bist du der Einzige, der nicht glaubt? Rechte Pfeife? Nein, kein Tadel. Kreis, was bist du für ein Kleingläubiger? Er sagt, gib mir deine Hand. Leg sie in die Wunde. Zweifle nicht und glaub. Er kommt dem Thomas dort entgegen, wo es der Thomas braucht, dass er glauben kann. Was für eine Ermutigung auch an uns. Wir Menschen sind alle individuell. Und so kann Gott individuell auch uns Menschen so begegnen, dass wir ihn verstehen können. Und beim Thomas macht er es. Er hat zwar ein bisschen Geduld gebraucht, aber er hat die Begegnung dürfen erleben. Und antwortet mit dem stärksten Bekenntnis vom ganzen Johannesevangelium. Mein Herr und mein Gott. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher und zieh dir meine Hände an. Streck deine Hände aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. In dieser Geschichte sehen wir, Christus begegnet auch den Fragenden. Jesus haltet unsere Zweifel aus. Zweifel ist nicht ein Gegenstück oder gar ein Widerspruch zum Glauben. Er gehört einfach dazu. Und Jesus, Gott, kann damit umgehen. Das ist vielleicht auch die wichtigste Botschaft in dieser Geschichte. Zweifel ist in der Bibel kein Tabu. Sarah lacht, wo Gott ihren und Abraham Nachkommen verspricht, mit 100-jährig. Der Elia flieht von der Königin und will sterben, mitten im göttlichen Auftrag, zweifelt an Gottes Macht, obwohl er sie schon erlebt hat. Und die Psalmen sind voll von Fragen wie, Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus, er sagt zum Thomas nicht, schäm dich, glaub ein bisschen mehr. Er sagt, komm und schau, ich halte das aus. Zweifel ist also nicht das Gegenteil von Glauben. Zweifel kann vielmehr ein Weg sein, wo Glauben wachsen kann. Und vielleicht hast du auch schon das Erlebnis gemacht, dass Menschen in deinem Umfeld gesagt haben, ja, du verstehst, Geschichte ist ja gut und recht, aber das ist doch nur ein erfundenes Märchen. Das kann man doch nicht wirklich für glaubwürdig nehmen. Und ich möchte euch ganz kurz mit Ihnen nehmen, und euch ermutigen, dass die Berichte doch sehr glaubwürdig sind. Ich kann jetzt hier, es würde den Rahmen sprengen, nicht alles sagen, was man dazu sagen könnte. Das könnte ich auch nicht, wenn ich es will. Aber das, was ich für mich persönlich als ermutigend und glaubwürdig erachte, möchte ich mit euch teilen. Was wissen wir denn historisch über die Auferstehung? Der Paulus schreibt ca. 50 nach Christus im Brief an Korinther über die Auferstehung von Christus. Und spannend ist, die Textstelle ist der älteste Text, den wir über die Auferstehung haben. Ein Text, der also nur etwa 20 Jahre nach dem Tod von Jesus geschrieben worden ist. 50 nach Christus, 20 Jahre nach dem Tod. Und spannend ist, in der Antike, ein antiker Text wird als glaubwürdig erachtet, wenn er etwa 800 Jahre später als Ereignis ist, datiert ist. Nicht, weil er erst 800 Jahre geschrieben worden ist, aber zum Beispiel der Tacitus, ein bekannter Schreiber, das Papyri, das man draufgeschrieben hat, das hat nicht für die Ewigkeit gegeben, und da haben wir vielleicht alle 100 Jahre neu abgeschrieben. Aber von diesem Bericht haben wir einen Text, der 50 bis 70 Jahre nach Christus noch erhalten ist. Und das ist einzigartig. Man könnte eigentlich sagen, historisch einer der besten erhaltenen antiken Texte. Der Paulus nimmt in dem Text Züge, der Petrus, die Jünger, die 500 Brüder und sagt, ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe. Nämlich als erstes und grundlegendes, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den heiligen Schriften vorausgesagt war, und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den heiligen Schriften vorausgesagt war, und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der 12. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal, einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Und spannend ist, Paulus sagt, ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe. Und es handelt sich eigentlich so um eine frühe christliche Glaubensformel. Und was meint man mit dem? Stellt euch vor, ein Refrain, das ihr nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Oder vielleicht kennen die einen von euch Herr der Ringe, Star Wars, möge die Macht mit dir sein. Oder? Das ist auch so ein Formelsatz. Und so ähnlich ist es mit dieser Auferstehungsformel gewesen. Nicht eine Legende, sondern ein Glaubensbekenntnis, das die ersten Christen einander ins Herz gesprochen haben. Der Paulus sagt, ich gebe euch weiter, was schon lange vor mir geglaubt wurde. Also der Paulus hat etwas den Korinther geschrieben, wo er selber von den ersten Christen, von den ersten Zeugen empfangen hat. Das ist also keine nachträgliche Legende, das ist frühe Tradition, ein Bekenntnis. Und vermutlich ist die Formel als Glaubensbekenntnis schon in den 30er Jahren, kurz nach dem Tod von Jesus, bekannt gewesen. Und das ist eindrücklich. Also, der Glaube an die Auferstehung ist also keine späte Legende, sondern von Anfang an historisch für mich glaubwürdig belegt. Das Herzstück vom Christentum. Und man muss sich mal überlegen, was auch noch für Glaubwürdigkeit von dem Text redet. Die Evangelien berichten, dass Frauen allen voran Maria Magdalena als erste am Grab gewesen sind. Das ist theologisch stark, aber historisch auch bemerkenswert. Weil in der damaligen Gesellschaft haben Frauen nicht als glaubwürdige Zeugen gegolten. Wenn man eine Geschichte hätte wollen erfinden, hätte man sicher Männer als erste Zeugen genannt. Und dass auch ausgerechnet eine Frau mit fragwürdiger Vergangenheit wie die Maria von Magdalena zu der ersten Verkünderin von der Auferstehung wird, spricht gegen eine bewusste Erfindung und eigentlich für die Echtheit von dem Bericht. Und auch eine Ermutigung an uns Menschen. Jesus als Auferstandener macht nicht Halt von dem, was zerbrochen ist, sondern gibt ganz einen besonderen Wert. Und man könnte aber auch sagen, ja, die Berichte unterscheiden sich in den Details. Das ist historisch nicht so glaubwürdig, weil in den Evangelien gibt es unterschiedliche Auffassungen. Wer war am Grab gewesen? Wann ist genau was passiert von der Chronologie? Wer hat denn Jesus wirklich zuerst gesehen? Aber Genau das ist eigentlich typisch für echte Augenzeugenberichte. Stellt euch mal vor, vier Personen sehen den gleichen Unfall. Die erste Person sagt, das Auto ist von links gekommen, die andere sagt, es ist von vorne gekommen und die dritte hat noch andere Details beobachtet, die den anderen in dem Moment gar nicht aufgefallen sind. Wenn alle genau das Gleiche erzählen würden, wäre es wahrscheinlich abgesprochen. Wenn aber alle ein anderes Detail betonen, dann spricht es für die Echtheit von so einem Bericht. Also der Unterschied machen die Auferstehungsgeschichte in der Bibel nicht unglaubwürdig, sie machen sie lebendig. Lebendig, wie das Leben auch heute noch ist. Und was auch spannend ist, oder? Die ersten Christen bezeugen die Auferstehung mit ihrem Leben, oft mit dem Tod. Wer ist bereit, in dem Mass, wie wir es wissen, auch geschichtlich bestätigt, der Kaiser Nero, der Christen verbrennt, wo sie in der Arena den Leuten zum Fraß vorwirft, wer ist bereit, für so eine Lüge zu sterben? Und man darf auch nicht vergessen, Israel dazumal, so klein im ganzen Römischen Reich. Und ein paar Jahrzehnte später hat es im gesamten Römischen Reich Gemeinden, die Christus bezeugen. Also, die Botschaft hat sich im Land vor den Augenzeugen, zur Zeit vor den Augenzeugen ausbreitet. Und die Zeugen von der Auferstehung sind bereit gewesen, für ihren Glauben zu sterben. Das macht es für mich sehr glaubwürdig. Weil stellt euch vor, ich würde in Hiwil eine Geschichte finden, die in Zürich erzählen, hey, 500 Hiwiler sind dabei gewesen. Ja, also dann, wenn das eine krasse Geschichte ist, würden wahrscheinlich viele auf Hiwil kommen. Und wenn die niemand findet, der das bestätigt, dann wird sich die Story nie verbreiten. Die Botschaft hat sich im Land von den Augenzeugen zur Zeit von den Augenzeugen ausbreitet, in einem immensen Mass im gesamten Römischen Reich. Was bedeutet Auferstehung für uns heute? Wir können ja kein leeres Grab mehr sehen oder eine Stimme aus dem Himmel hören. Aber wir können Auferstehungserlebnis mit Christus machen, so ähnlich, wie das passiert ist. Jesus ruft auch uns beim Namen. Wir können ihn hören. Auch wir zweifeln und Jesus kann uns dann begegnen. Und wir dürfen spüren, es gibt Hoffnung, auch nach Enttäuschung oder Trauer. Du verstehst das Erlebnis der ersten Christen, ermutigt uns, Christus ist da, auch wenn wir nicht gerade kennen. Vielleicht steht er vor uns wie bei Maria und wir denken, es ist ein Gärtner. Und vielleicht denken wir auch, Christus ist da, aber nicht für mich. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Und denk daran, das ist Maria von Magdala auch. Wahrscheinlich noch viel mehr wie du. Und vielleicht redet er uns wie mit dem Thomas, aber wir trauen unseren Ohren nicht. Können es wie nicht glauben. Und dann ist mal die entlastende Nachricht, es ist okay, wenn wir Zweifel haben. Und es ist wichtig, dass man einen ehrlichen Umgang mit Zweifel lernt. Es hat mal jemand gesagt, lieber zweifelnd glauben, als heuchlerisch glauben. Und den Zweifel von Gott bringen, das benennen, wie das Psalmisten machen und darauf vertrauen, dass Gott mir dort drin begegnet und ich einen Umgang darf mit dem Zweifel finden und dann trotzdem Glauben darf wachsen in der Begegnung mit Jesus. Was also Thomas und Maria und alle anderen erlebt haben, ist mehr als einfach eine Geschichte, es ist eine Einladung, die bis heute auch uns gilt. Wir dürfen so ein Erlebnis machen, heute, jetzt in unserem Leben. Jesus überseht dich nicht. Er ist da. Er ist auferstanden. Die Maria kennt ihn, wo er sie beim Namen ruft. Der Thomas glaubt, wo Jesus sich ihm zeigt. Und Jesus, er verurteilt keinen von beiden. Nicht die, die ihn nicht sehen oder nicht sehen wollen. Auch nicht die, die ihn nicht hören oder nicht hören wollen. Er ruft, er zeigt sich und er kommt. Er ist auferstanden. Nicht um sich zu verstecken, sondern um uns zu begegnen. Und Auferstehung heisst eigentlich nicht, weil Jesus auferstanden ist, musst du jetzt ganz besonders fest glauben, sondern Christus kommt dir entgegen. Ob du zweifelst ob du traurig bist, ob du ihn kannst wahrnehmen oder nicht. Vielleicht erkennst du ihn nicht sofort, vielleicht suchst du ihn wie die Maria am falschen Ort. Vielleicht glaubst du wie der Thomas nicht, was andere dir erzählen. Aber das Erstaunliche ist, Jesus kommt trotzdem. Er ruft dich beim Namen und er hält deine Fragen aus. Du verstehst, ermutigt uns, zu glauben, weil Geschichte oder was Jesus und Thomas sagt, geht im Vers 29 noch weiter. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Und du verstehst, erinnere uns, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen.